Das Thema, ihr habt es ja schon gelesen, habe ich genannt, will Satan mich verschlingen, wenn das Böse mir Angst macht? Und vielleicht habt ihr auch an dem Predigttext heute gemerkt, also das ist ja jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema und mein Lieblingstext. Schwierig. Geht es um das Böse oder den Bösen? Ich denke, mehr und mehr stellt sich heraus, beides gibt es. Jesus macht da keine unklaren Äußerungen. Er sagt, es gibt die personalisierte Form, den Bösen, den dunklen Widersacher Gottes und Jesus. Und es gibt die zahlreichen Auswirkungen des Bösen, finstere Strukturen, unheilvolle Entwicklungen, machtvolle Demonstrationen der falschen, erschreckenden, verletzenden Art zu leben, andere zu unterdrücken, andere klein zu machen, in ganz persönlichen Beziehungen und auch kosmisch weit in anderen Ländern. Es gibt einen erschreckend bösen Umgang mit anderen Menschen. Unbegreifliche Fehlschläge, obwohl doch viele das Gute wollen. Perfide, gemeine Pläne und böses Handeln. Und erstaunlicherweise darf sich das immer durchsetzen. Wir haben doch oft den Eindruck, wenn Gott doch herrscht, dann müsste es doch anders sein. Und wir sehen, wenn wir die Welt beobachten, dass das Böse anscheinend immer noch relativ stark ist. Und dann gibt es Menschen, an denen kann man das förmlich ablesen, die zu Geiseln des Bösen geworden sind, wie hier dieser Mann, der stumm war. Vielleicht ist er auch über einige Dinge des Lebens komplett verstummt. Ich habe schon Leute kennengelernt, denen das so gegangen ist, die einfach nicht mehr ein einziges Wort sagen konnten vor lauter Kummer und Zorn und unterdrückter Aggression. Aber hier heißt es, ein Dämon, ein Unterteufel hatte ihn im Griff. Und die Gegenwart Gottes in Jesus, die Gegenwart der rückhaltlosen, reinen Liebe Jesu, macht es diesem Dämon, diesem Unterteufel so ungemütlich, dass der verschwinden muss. Hinausgetrieben von der Güte und Freundlichkeit Gottes. Dann großes Erstaunen. Natürlich, die Leute kannten diesen verstummten Mann. Und nun kann er wieder sprechen. Und dann geschieht noch etwas sehr Seltsames. Man sollte doch meinen, es gibt Freude, es gibt Jubel, es gibt vielleicht den Drang, das schnell zu erzählen oder vielleicht die Geschichte noch größer zu machen. Also das könnte man sich vorstellen als menschliche Reaktion. Aber hier passiert etwas anderes. Es gibt die übelste Form der Nachrede, die wildeste Spekulation. Man könnte auch sagen, Verschwörungstheorien. Plötzlich ist das, was doch das offensichtlich Gute ist, dass einem die Fesseln des Bösen gelöst sind, dass einer wieder befreit sprechen und leben kann. Ist das nicht mehr das Gute, sondern es ist angeblich noch böser als das, was vorher war, weil ja dieser Jesus wahrscheinlich mit einem Oberteufel diesen kleinen Unterteufel vertrieben hat. So wie bei Verschwörungstheorien gesagt wird, ich möchte ja nur gefragt haben, ich möchte ja nur bedacht haben. Hier wird nichts Festes behauptet, hier wird kein Erweis gebracht, hier wird nicht gesagt, ich weiß das, weil. Es wird nur gesagt, ja, das ist wahrscheinlich so, dass der mit dem Beelzebub im Bund steht und deshalb kann der solche Austreibungen vornehmen. Vermutlich deshalb, weil Jesus kein, wenn ich das mal so ganz offen sagen darf, Brimborium machte, der Exorzismus auch im jüdischen Leben normalerweise veranstaltet hat. Und diese dahingeworfenen Sätze und Vermutungen und böse Behauptungen, die gewinnen schnell Anhänger und es teilt sich die Menge, die da herum gestanden hat um diese Heilung, teilt sich. Die einen sagen, also wahrscheinlich hat er das gemacht und so, spekuliere. Und die anderen sagen, naja, kann ja sein. Jesus, tu doch einfach noch ein größeres Wunder als das, was du eben getan hast. Bring doch eins, Luther sagt, vom Himmel ein Wunder. So eine Stimme oder irgendwie sowas. Dann ist ja der Beweis, dass du das ganz bestimmt nicht mit dem Beelzebub zusammengetan hast. Und das, obwohl sie doch alle zusammen gerade ein Beispiel erlebt haben, was Befreiung bedeutet, was Liebe bedeutet und was sie auslösen kann und was sie heilen kann und was sie Gutes bewirken kann. Sie haben doch ein Zeichen gesehen und sind immer noch nicht zufrieden und immer noch nicht überzeugt. Erster Satz, den ich euch sagen möchte über dieses Thema ist, der Böse ist wirklich böse. Er liebt es uns zu täuschen, und zwar in zweifacher Weise. Einerseits ist er cool darin, sich zu verharmlosen. Das ist so seine neuzeitliche Art, zu sagen, mich gibt's ja gar nicht. Verstehe gar nicht, warum ihr euch vor mich fürchtet, mich gibt's doch gar nicht. Und das Gefühl zu vermitteln, den haben wir im Griff. Teufel, du liebe Zeit, was ist das denn? Die andere Art, wie er seine Bosheit an uns auslässt, ist, dass er die sozusagen die Spezialisten sprechen lässt. Die, die immer alles ganz genau wissen, wie die hier in dem Text, die da irgendeine krude Theorie haben und die dann mal so rauslassen. Das ist eine andere Methode, uns in den Griff zu kriegen, halbe Wahrheiten über sich verbreiten zu lassen, die nur erneut Streit, Unsicherheit und Angst produzieren. Hier wird über den Bösen und das Böse gerne und viel gemunkelt. Und das gab es nicht nur im finsteren Mittelalter, dass Menschen verteufelt wurden. Und das ist ein Vorwurf, gegen den sich ja kaum jemand wehren kann. Wie wollt ihr denn das Gegenteil beweisen? Wie soll man das widerlegen? Und darum, weil das Böse wirklich böse ist, ist es zweitens wichtig, einerseits das Böse ernst zu nehmen, den Bösen ernst zu nehmen. Als eine klare Größe unseres Lebens und des Weltgeschehens, das beeinflusst uns und es beeinflusst die Dinge. Und es hat keinen Sinn, das zu leugnen. Und wir lesen das, und wenn es auch, manchmal ist das ja schwer verständlich. Und natürlich würde ich mich nie hinsetzen vor die Tagesschau und sagen würde, da war der Böse mit dem Spiel und da nicht. Ich bin keine Spezialistin. Aber ich habe insofern Respekt vor dem Bösen, dass ich sage, wir haben es hier nicht mit Fleisch und Blut zu tun, so steht es im Epheserbrief. Das kann man nicht mal eben mit ein paar Erklärungen und ein bisschen geschichtlichen Wissen und so alles relativieren und ein bisschen Psychologie vielleicht noch. Dafür sind diese Prozesse so komplex und so undurchschaubar und so verbogen und unbegreiflich und auch unvorhersehbar, dass man wirklich sagen muss, es gibt dort eine klare Größe. Das andere ist, und das ist das Zweite, was mindestens ebenso wichtig ist, der Böse ist böse, man muss ihn ernst nehmen, aber wir sollen mit dem Bösen nichts zu tun haben. Nicht nur, dass wir nichts Böses tun sollen, ich meine, das versteht sich eigentlich von selbst, sondern wir sollen auch ihn meiden. Und zwar nicht nur sozusagen moralisch, ne? So denk nichts Böses und mach nichts Böses, ne? So. Sondern wir sollen nicht so viel Kapazitäten unseres Hirns und unseres Herzens für ihn aufwenden. Wofür ist Jesus gestorben und hat ihn besiegt, wenn wir immer noch meinen, wir müssen das alles lösen und wir müssen das alles noch irgendwie wissen und klären und sonst wie? Das können wir nicht, das überfordert uns rettungslos. Wir müssen uns auf Jesus verlassen und auf Christus und auf nichts anderes. Wir können ihn nicht besiegen. Er überlistet uns sofort. Deshalb ist es wichtig, und das sage ich jetzt besonders Leuten, die sagen, ich habe da Ich merke einfach, dass ich da Angst habe, ich mache da gar nicht drüber nachdenken. Deshalb ist es wichtig, sich zu entscheiden. Will ich dem Bösen, dem Dunklen, dem Abseitigen meine Aufmerksamkeit widmen? Oder will ich mich mit Christus befassen? Und das ist natürlich sehr holzschnittartig gesagt, das weiß ich auch. Aber letztendlich ist diese Grundsatzentscheidung ist wirklich zwischen Plus und Minus, zwischen Hell und Dunkel. Denn das ist ganz klar. Auch der Glaubende muss sich immer wieder in der Disziplin üben, dem Bösen die Tür zu weisen. Stopp zu sagen bei Beeinflussungen, von denen wir manchmal erst spät, aber immerhin doch meistens irgendwo merken, tut mir nicht gut, ist irgendwas Komisches, besser nicht. Das kann sich auf Menschen beziehen, das kann sich auf Medien beziehen, auf alles Mögliche. Das werdet ihr selber viel besser merken als alle anderen, die euch da beraten. Und es ist wichtig, Stopp zu sagen, um das Denken diesbezüglich zu beenden. Dem Faszinierenden des Bösen aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, es gibt einzelne wenige Menschen, denen Gott das auferlegt, wirklich Spezialisten in der Beziehung zu sein. Und das sind die, die sich das bestimmt am allerwenigsten suchen. Also nicht eure Neugierde, eurer Wissensdurst oder was auch immer, sollte euch treiben sozusagen. Sondern versucht euch zu sagen, nein, ich mache hier einen Schnitt. Ich kann das gar nicht genau sagen, warum ich denke, dass es was mit dem Bösen zu tun hat, aber für mich nicht, egal wie die anderen entscheiden, für mich nicht. Es kann auch sein, dass was für die einen noch durchaus ungefährdend ist, für andere schon problematisch ist. Aber wichtig ist, in den inneren Krisen das Gedankenkarussell zu stoppen. Wenn das wahr ist, dann ist das wahr. Und wenn dies, und wenn, so weiter. Ich weiß, ihr wisst, wovon ich spreche. Lass den nicht rein. Lass das nicht rein. Sagt Stopp. Belastet euer Hirn und Herz nicht mit Denken, Dingen, die euch nicht gut tun. Warum? Andererseits, und das ist auch wichtig, wir sollen nicht nur das Böse meiden im Sinne von, dass wir uns damit übertrieben beschäftigen, und andererseits haben wir aber auch die Angst zu meiden. Es ist wichtig, nicht überall eine Gefahr zu wittern. Nicht sozusagen sich zu verbarrikadieren und das ganze Leben sozusagen um ein Schutzschild gegen diese Dinge zu bauen. Und darum ist das gar nicht so leicht. Wie mache ich es denn jetzt? Geht eurem Gespür nach und betet. Weil das ist immer so der wichtigste, sicherste Indikator zu sagen, da kann ich reingehen in die Situation, da brauche ich keine Befürchtungen zu haben. Und hier ist eine Versuchung für mich. Das lasse ich lieber. Denn noch gefährlicher als der Umgang mit Bösen und die Angst vor dem Bösen ist der Hochmut gegenüber dem Bösen. Zu meinen, ich weiß ja Bescheid. Das war nämlich genau das, was die Gegner von Jesus hier meinten. Sie hielten sich für Spezialisten. Vielleicht waren da ein paar Exorzisten oder sowas dabei oder die das vielleicht studiert hatten. Das kann man nur bis zu einem gewissen Grade studieren. Und ganz schnell packt es einen. Jesus ist ja recht milde. Ganz erstaunlich. Er verflucht sie nicht oder bestraft sie nicht oder sonst was. Er warnt sie noch nicht mal. Er argumentiert mit ihnen. Ganz erstaunlich. Und er tut das auf so eine ganz, eigentlich mehr oder weniger logische Weise. Er sagt, wenn ein Staat sich zerlegt, wenn eine Familie sich zerlegt, dann wird sie keine Macht mehr haben. Warum also sollte der Teufel das tun? Also wichtig, ernst nehmen, meiden und drittens nicht bange machen lassen. nicht bange machen lassen. Das ist nämlich genau das, was Jesus hier tut. Dem ganzen Nebulösen und Spekulativen schneidet er sozusagen die Fäden ab und sagt, nix da, Leute. Ihr mit euren Vermutungen und Spekulationen und Verschwörungstheorien, das führt zu nichts. Ich sag's euch, wie es ist. Die Teufel untereinander streiten sich zwar dauernd, aber gegen Christus, gegen Gott, gegen das Heil für die Menschen, da sind die sich super einig. Die werden immer einen Burgfrieden halten, die werden immer gegen das Gute zusammenhalten. Und darum wird der Oberste, der Teufel, niemals im Verbund mit dem, den er doch bekämpft, seine Unterteufel wegjagen. Also Jesus geht ganz cool sozusagen daran und sagt, was kann ich denn schließen aus dem Verhalten? Was kann ich denn sehen und was kann ich begründen? Und er nimmt dieser ganzen vagen Vermutung einfach die Kraft. Und er sagt, das ist ein Gebäude, was ihr euch da macht, was keine Kraft hat, was nicht in sich stimmig ist, was zerfällt, wenn man es genau betrachtet. Die Beschuldigung fällt in sich selbst zusammen und fällt auf euch selbst zurück. Und nochmal, Jesus hält sich gar nicht lange damit auf. Er macht hier an der Stelle nämlich den Verzagten, die da vermutlich auch in der Gruppe gestanden haben und mit denen man natürlich nicht weiß, wie es dir geht, weil die sprechen ja nie für sich. Die Ängstlichen sagen nichts. Und denen macht er Mut, Gott zu vertrauen und Frieden zu finden. Darum ist dieser Vers, den ich euch jetzt noch einmal lesen möchte, der entscheidende. Das ist der Vers 20 für die, die mitlesen. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und 21 dann, wenn ein gewappneter Starker seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Das ist das, was wir hören müssen, was in unserem Herzen bleiben sollte. Und Luther hat hier möglicherweise nicht hundertprozentig korrekt übersetzt, aber ich finde, das Bild ist doch unglaublich stark. Mit einem Fingerschnippen jagt der Heilige Geist die Dämonen davon. Das ist bewusst so gesetzt, dass das gezeigt wird, das ist ja nur der Anfang der göttlichen Macht. Das ist doch nicht eine Mordsanstrengung, die Gott hier vollbringt. Es genügt, wenn er nur den Finger auf etwas legt, um einen Menschen wiederherzustellen und dem Bösen zu entreißen. Wir wissen, der eigentliche Kampf Jesu gegen das Böse war viel härter und hat die Gottheit Jesus sozusagen komplett gefordert. Aber jetzt, aus dieser Kraft heraus, kann er eine neue Welt in uns schaffen. Dieser Mann hat erlebt, wie das ist, wenn das Reich Gottes anbricht. Wenn nicht mehr zählt, was Dämonen wollen oder was ein verzagtes Herz will oder was irgendwelche Einflüsterer rundherum meinen, sondern wenn das Reich Gottes für einen Menschen lebendig anbricht, wenn der Machtbereich Gottes stattfindet. Nichts anderes heißt das doch. Und es ist für Gott ein Fingerschnippen seines Geistes zu sagen, und du gehst jetzt mal weg hier, und es bricht für diesen Menschen etwas Neues, etwas Gutes, etwas Heiliges und Wunderbares an. Etwas, was ihm keiner rauben darf und kann. Und ich glaube, dass dieser Vers, den Jesus hier sagt, gar nicht so sehr für die Gegner war. Die hat er ja schon abgefrühstückt. Sondern für die Verzagten, für die Umstehenden, für die Zweifler, für die, die vielleicht gesagt haben, ja, wenn ich ein Zeichen hätte, vielleicht könnte ich dann glauben, vielleicht aber auch dann noch nicht. Für die immer noch forschende und drängende Seele, die einfach sagt, auf was kann ich mich verlassen, wem kann ich eigentlich noch vertrauen? Die Verstörten, die das Gefühl haben, alles in meinem Leben rutscht, ich habe überhaupt nichts mehr, worauf ich mich verlassen kann. Und denen sagt Jesus, jetzt ist hier nicht mehr Machtbereich Teufel, jetzt ist Machtbereich Gott. Christus ist hier, das Neue hat angefangen, es ist da. Und dann bringt er dieses Beispiel von einem Burgherrn, kann man vielleicht sagen. Er sagt, ein Palast. Es gibt den Palast des Friedens. Es gibt eine Stätte, wo alle die, die gedemütigt sind und die gefesselt sind durch die Dämonen und die nicht wissen, wie sie es aushalten können, die dürfen sich in den Frieden Gottes fliehen. Die dürfen in diesem Palast leben, wo ihnen keiner was kann. Und er ist geschützt durch einen starken, übersetzt Luther hier, bei Jesaja, das ist ein Zitat, eigentlich durch einen Riesen. Gegenüber, das ist das ursprüngliche Wort. Gegen die Dämonen ist Jesus ein Riese. Obwohl wir ihn immer als schwach und als Menschensohn und als den Gebeutelten in der Passionszeit ansehen. Aber auf dem Schlachtfeld zwischen Gut und Böse, da ist die Liebe Gottes so viel größer als die bösen Absichten. Und darum ist er ein Riese, der seine Beute verteidigt. Wer in dem Palast Jesu ist, wird nicht wieder hergegeben. Wird nicht wieder den Frieden verlassen müssen. Und allen, die Angst haben, die auch Angst haben vor dem Bösen in sich vielleicht, das ist ja auch das, dass unsere Seele uns oft anklagt und sagt, ja, für die anderen, die sind alle so heilig und so gut und die nehmen Jesus irgendwie viel ernster und die leben viel besser als ich und die sind wahrscheinlich gerettet. Aber ich, wenn ich mich angucke, das ist auch die Einflüsterung des Bösen. Sehr elegante Lösung. Die Jesus schon sozusagen fast hatte, denen wieder zu erzählen, ja, du bist ja nicht gut genug und du machst ja nicht dies und du bist ja nicht und so. Warum sollte Gott dich ausgerechnet erretten? Das sind Versuchungen und Einflüsterungen und es ist wirklich gemein, weil es an dem schwächsten Punkt so nagt. Aber allen, denen das so geht, die dürfen sich beziehen auf den Johannesbrief, wo gesagt ist, und Gott ist größer als euer schlagendes und ängstliches und verzagtes Herz. Und dieser Palast des Friedens ist fester als alle Anwürfe und alle Angriffe und alles, was da von außen kommen mag. Und euch allen, die ihr Angst habt, stehen diese Türen immer offen. Jeden, der es will, gibt Gott seinen umfassenden Schutz und die Gegenwart Jesu in diesem Palast. Den großen inneren Frieden, den wir in seiner Gegenwart haben. Wenn man einen größeren Sprung noch in diesem Text macht, wir haben im Vorstand da noch ein bisschen weiter gelesen, gibt es sozusagen bei dem Ende des Sinnabschnittes ein Wort, das heißt, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Wer in diesem Palast bleiben will, sollte das Wort Gottes wie einen Schatz, wie einen Palast sozusagen in sich haben. Sollte damit umgehen wie ein gutes Zuhause, in das man immer gerne wieder zurückkehrt. Sollte in diesen Worten und Versen leben. Das sagt nicht, wie viel Pensum man pro Tag irgendwie gefressen haben muss. Das ist damit gar nicht gemeint. Sondern wie tief diese Worte an uns rankommen, wie stark wir sie bedenken, wie sehr wir sie zu uns sprechen lassen, wie sehr wir auch mutig sind, das ein oder andere umzusetzen und anzufangen. Bewahren heißt nämlich nicht in einen goldenen Kasten einzustecken, sondern auszuprobieren, was ist denn darin wahr und wie kann ich denn den nächsten Schritt gehen? Lasst euch keine Bange machen vor dem Bösen. Sondern lebt in diesem Palast des Friedens, in dem ihr das Wort in den Mittelpunkt stellt und sagt, da will ich mich beheimaten. Ich will mir keine Angst mehr machen lassen, sondern ich will in diesem Wort leben. Amen.